Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich heute sehr auf Thomas Höfgen, Dr. Phil. Ich habe dich gefunden über dein Buch, Der verteufelte Waldgott. Und ich muss sagen, mir sind die Augen aufgegangen. Ich habe vieles geahnt. Vieles war mir neu. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du uns da heute so mitnimmst zu unseren Wurzeln. Erstmal herzlich willkommen und vielleicht stellst du dich kurz nochmal selber vor.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier sein zu können, ein bisschen was zu erzählen vielleicht. Mich selber vorstellen. Thomas Höfgen ist mein Name, hast schon gesagt. Ich bin Germanist und Philosoph und ich schreibe Bücher seit einigen Jahren. Den verteufelten Waldgott zum Beispiel, aber auch andere Bücher, die gehen alle in den Bereich so heidnische Traditionen und Naturmagisches. Und Mythenmystik und Magie, Schamanismus spielt eine große Rolle. Und das alles in der Regel im Bereich der germanischen Altertumskunde. Also ich beschäftige mich vor allem mit den germanischen Völkern, also denjenigen Menschen, die vor rund 2000 Jahren, sagen wir mal, in Nord- und Mitteleuropa lebten. Also da, wo wir uns heute auch aufhalten. Hier lebten mal Germanen, auch andere Völker zu anderen Zeiten. Aber mir sind es eben hauptsächlich die Germanen geworden, weil auch zum Beispiel unsere Sprache ja eine germanische Sprache ist. Das heißt, ich finde über die Sprache einen guten Zugang zu dieser alten Kultur und kann mich da durchaus auch mit identifizieren, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich denke, wir können von diesen alten Völkern, zum Beispiel den Germanen, auch von anderen sehr viel lernen. Und ich finde, wir sollten sogar von denen lernen, denn die haben ein Wissen sozusagen, von dem wir uns heute auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden können und sollten angesichts. Jetzt gehe ich schon fast in Themen wieder rein, angesichts der ökologischen Krise, Katastrophe, in der wir uns befinden. Da denke ich, kann man von den alten Natur- und Waldvölkern sehr viel lernen.
Ja. Und es geht ja auch darum, dass wir im Endeffekt mal ein Naturvolk waren
Ja,
und haben
genau.
uns davon ja komplett wegentwickeln müssen. Und das hat ja auch was damit zu tun, dass viele so das Gefühl haben, ich bin hier nicht so richtig verwurzelt, verankert. Und im Endeffekt hat man uns ja unserer Wurzeln beraubt, würde ich das mal so nennen. Und das ist ja was unglaublich Wichtiges, wenn ich ja gar nicht so stabil stehen kann, ne? Wie bei einem Baum. Ein Baum ohne Wurzeln, ne? Man sieht das ja, wenn man im Wald spazieren geht, die Flachwurzler, die kippen alle der Reihe nach oben.
Ja, genau.
Also wie wichtig ist das so? Also siehst du so einen Zusammenhang mit unserer Entwurzelung und wo wir heute stehen?
Auf jeden Fall, total. Also vielleicht erst einmal der Begriff Naturvolk, den habe ich jetzt eingebracht, du hast den auch nochmal aufgegriffen. Manche Leute stoßen sich so ein bisschen an den Begriff, weil es dann immer heißt, wenn man über Naturvölker redet, dann wäre das ein bisschen abwertend gemeint. Diese Naturvölker würden dann als primitiv dargestellt werden. Ich tue das mit meinem Begriff der Naturvölker ganz und gar nicht. Und dieser Begriff stammt ursprünglich von Herder. Das ist der Mentor von Goethe, ist ein ziemlich guter Typ, Herder. Und der meinte mit dem Begriff Naturvolk, von dem stammt der, was ganz anderes. Der meinte das aufwertend und positiv und im Kontrast zur Zivilisation und zur Überzivilisation, in der wir uns heute ja total befinden. Also Natur und so gibt es ja fast gar nicht mehr. Und er meinte eben, dieser Herder, also ein Naturvolk ist ein echtes, sind echte Menschen, Menschen, die noch wirklich so leben, wie man auf dem Planeten Erde eigentlich lebt und nicht, ne, so abgekapselt in irgendwelchen Städten und völlig entwurzelt und naturentfremdet. Das ist eigentlich ein positiver Begriff. Und in der Tat, auch die Menschen, die hier in unseren Bereichen früher lebten, waren Naturvölker und lebten wirklich, das hört sich immer romantisch an und kitschig, aber es stimmt einfach nach dem, was wir wissen. Die lebten im Einvernehmen mit der Umwelt, im Naturzusammenhang, eingebettet in den kosmischen Kreislauf, wenn man so will. Das waren nämlich in erster Linie Bauern, ne, und da muss man sowieso mit den Jahreszeiten leben und so weiter, kann nicht in den Supermarkt gehen. Und also ich spiele jetzt schon auf die Germanen an, aber eigentlich müsste man ja sagen, der Mensch an sich ist ein Naturwesen. 3 Millionen Jahre lang hat der Mensch in der Natur gelebt. Europa war 10.000 Jahre lang vollständig bewaldet oder fast vollständig bewaldet und da lebten immer schon Menschen. Das können wir uns heute kaum noch vorstellen, weil heute ja alles bebaute Fläche ist. Ne? Deutschland ist eigentlich eine bebaute Fläche. Wir haben unter 1% natürlichen Baumbestand. Also Natur gibt es hier fast gar nicht mehr. Und die Frage ist, wie ist das dazu gekommen, dass, also Natur interessiert gar nicht mehr. Ich meine, manche Leute wählen dann noch die Grünen und halten sich für ökologisch oder so. Ich will jetzt nicht über Politik und so reden, aber ich sehe in der Welt, in der wir heute leben, Naturverbindung fast gar nicht. Also, ne, da ist irgendwie ein dickes Auto wichtiger und Hauptsache die Wirtschaft läuft. Wirtschaftswachstum. Da geht es nicht um Wachstum der Bäume, sondern um Wirtschaftswachstum. Naja, und wie ist das dazu gekommen? Da gibt es eben mehrere Situationen oder historische Ereignisse, die eingetreten sind. Ein ganz wichtiger Punkt, über den wir bestimmt länger noch reden werden, gleich ist die Christianisierung. Das hat einen definitiven Bruch gebracht, der gravierend ist und wahrscheinlich bis heute nachwirkt. Aber auch andere Faktoren spielen da eine Rolle. Die Aufklärung zum Beispiel, die ich auch wichtig finde. Aufklärung ist natürlich wichtig und sich seiner Ratio zu bedienen und seiner Vernunft ist wichtig. Aber die Aufklärung hat auch die Natur entzaubert und hat gesagt, so Naturgeister und so, wer daran glaubt, der ist ein Spinner. Die alten Völker davor waren felsenfest davon überzeugt, dass diese Wesen existieren. Dann hieß es auf einmal, nee, ihr, das stimmt gar nicht. Also die Aufklärung hat so einen Bruch gebracht, eine Entzauberung mit sich gebracht und auch Entgöttlichung der Natur. Und dann als dritter Schritt die Industrialisierung und Hochindustrialisierung, in der wir heute noch total leben. Das ist natürlich die radikale Entwurzelung mit Maschinengewalt sozusagen. Man muss sich nur mal umgucken. Ich wohne im Sauerland, hier werden. Hier ist noch viel Wald, aber die Bäume werden ja ausgerissen mit diesen Harvestern. Also die Hochindustrialisierung spielt natürlich auch eine ganz große Rolle. Das wären jetzt mal drei Punkte, die dazu geführt haben, dass wir heute keine Naturvölker mehr sind. Also die Deutschen heute beispielsweise sind ja meilenweit davon entfernt, Natur- oder Waldvolk zu sein. Obwohl es in Deutschland ja immer noch diesen, also so ein bisschen Romantik haben sich manche Leute noch erhalten. Manche lesen dann doch noch gern mal ein Märchen oder gibt ja auch diese Symbole, deutsche Eiche und so, teilweise auch korrumpiert, will ich nichts mit zu tun haben. Aber so im Unbewussten und im Geheimen hat sich so ein bisschen dieses alte, diese alte Naturverbundenheit, war wirklich im Geheimen, im Versteckten noch erhalten. Und ich versuche mich immer mit diesem. Ja, ich versuche, diese alten Geheimnisse dann zu lüften, sozusagen, und die auch bekannter zu machen. Also, wenn man ein Geheimnis lüftet, ist es kein Geheimnis mehr. Aber ich fände es ganz schön, wenn die Leute wieder mehr in ihr Bewusstsein rufen würden, dass Natur die Heimat des menschlichen Geschlechtes ist und dass wir Naturwesen sind und dass wir in die Natur gehören, dass da unsere Wurzeln liegen, nicht im gegossenen Fundament, sondern ne, wir reden ja über die Wurzeln. Das ist ja schon eine Naturmetapher. Ich finde ganz wichtig, dass wir zum Beispiel in diesem Gespräch jetzt an diese Wurzeln erinnern.
Ja, und das ist ja, also ich höre das von so vielen, die sagen, ach ja, ich gehe mal in den Wald, ich muss mal wieder auftanken. Also wir wissen ja im Endeffekt auch, was uns gut tut. Nur diese tiefe Verbindung. Ne? Also ich gehe selber sehr, sehr viel in den Wald. Einfach so, weil ich da ne, meine Gedanken mal fließen lassen kann, Antworten finde oder wirklich einfach auch, um aufzutanken. Und dann kommen mir so viele mit Kopfhörern und ich weiß nicht was entgegen, wo ich immer denke, was genau machst du jetzt hier? Aber ne, zumindest und am besten joggen
Abgekapselt.
sie noch dadurch, dann geht's schneller.
Ja, genau. Du hast jetzt auftanken gesagt, kann man auch so machen, sage ich auch. Aber das ist ja auch schon wieder eine Metapher eigentlich. Auftanken ist auch so maschinisiert, ne? Als würden wir irgendwie an einer Zapfsäule irgendwie auftanken. Bei den Germanen zum Beispiel, um mal zu klarzustellen, wie tief die Naturverbundenheit dieser Völker war, muss ich auch ganz viel zu erzählen, aber mal ein kleines Beispiel, manche werden es schon wissen. Die Germanen hatten zum Beispiel die Vorstellung, dass Menschen von Bäumen abstammen. Ja, also wir kennen, ne, wir sagen, wir stammen vom Affen ab oder sind mit dem Affen verwandt. Stelle ich auch nicht in Frage, ne? Man sieht uns ja auch an, dass wir Primaten sind, dem einen mehr, dem anderen weniger. Also wir sind offensichtlich Affen, man sieht es an den Händen, man sieht es im Gesicht und so. Aber es gibt auch andere Vorstellungen, wo der Mensch herkommt. Adam und Eva gibt es auch so eine Vorstellung. Da hat die Frau ja spielt eine ganz böse Rolle. Ne? Von Eva stammt ja dann am Ende die Erbsünde ab. Also Frauen sind alle ganz böse in dieser christlichen Vorstellung. Und die Germanen hatten eben die Vorstellung, dass Menschen von Bäumen abstammen. Und zwar gibt es in der Edda, das ist so eine nordische Überlieferung von alten Mythen, konkret in der Snorra-Edda gerade, da heißt es, dass die Götter am Meeresstrand entlang liefen, und Skandinavien wahrscheinlich irgendwo da oben, und zwei Bäume fanden und daraus die ersten Menschen schufen. Und diese Menschen tragen den Namen Ask und Embla, das heißt Esche und Ulme. Und das sind die ersten Menschen, Ask und Embla, nicht Adam und Eva, sondern Ask und Embla, zwei Bäume, von denen wir alle abstammen. Und dann kann man sich vielleicht vorstellen, wie diese Menschen durch die Wälder gelaufen sind und was für einen Kontakt die zu den Pflanzen und den Bäumen hatten. Das waren nämlich Verwandte. Ja, wir kennen das so ein bisschen noch aus indianischen Kulturen, von den Native Americans oder so, dass die Flora und die Fauna als ihre Geschwister beschreiben, in ihrem Animismus. Und so ähnlich war das bei den Germanen auch, diese Vorstellung, dass Tiere und Pflanzen Geschwister sind, Familienmitglieder sind. Und Familienmitglieder haut man ja jetzt auch nicht einfach um, sondern man nimmt Rücksicht auf die und behandelt die gut und ehrt diese Vorväter oder Vormütter auch, ne? Also das ist eine ganz, ganz andere Naturvorstellung und Herangehensweise an diese Geschöpfe der Natur, als wir das heute kennen. Also mit Bäumen geht man heute in der Regel anders um und baut da am ehesten noch ein Holzmöbelstück raus. Ich habe auch Holzmöbel hier, so ist das nicht. Man muss nur alles irgendwie so den Mittelweg finden. Also das ist eine ganz, ganz andere Vorstellung damals gewesen. Wobei man hier auch, vielleicht so ein wichtiger Punkt noch, um diese Vorstellung einmal zu finden und den Zuhörerinnen und Zuschauern jetzt auch einmal mitzugeben. Als die Germanen hier lebten, war Europa oder Nord- und Mitteleuropa fast vollständig bewaldet. Das muss man sich wirklich genauso vorstellen. Alles war bewaldet. Es war überall Wald. Und das war ja auch Terra Incognita, also unbekanntes Land. Ja, man war eben noch nicht überall mal gewesen. Und es gab noch keine Landkarten und Google Maps und so. Es war undurchdringlicher Urwald. Und in diesen Urwäldern haben die Germanen gelebt. Die haben sich ganz kleine Stellen in den Wäldern dann freigemacht, auch dann die Bäume mal gerodet, um damit dann nämlich ein Haus zu bauen. Oder die sind auf eine Lichtung gegangen oder so, freie Stellen gesucht, haben sich da ein Gehöft gebaut. Und dieses Gehöft war auch tatsächlich, also es gab in alter Zeit noch nicht mal Dörfer. Ja, es gab dann irgendwann Kleinstsiedlungen, die bestanden dann aus zwei, drei Gehöften, aber in der Regel war es wirklich ein Gehöft mitten im Wald. Und das nächste Gehöft befand sich 2, 3 Kilometer weiter. Das war der Nachbar und dazwischen war Urwald. Und so siedelten die Germanen in diesem unbekannten, undurchdringlichen Wald. Und das ist natürlich also ein ganz anderes Leben, als wir das kennen. Und wie nah man an der Natur dann wirklich lebt, das können wir uns heute kaum noch vorstellen. In einer romantischen Traumvorstellung können wir uns das vorstellen. Das sollte man übrigens auch tun, ne, weil Träume kann man ja in die Realität ziehen und Fantasie ist ja auch, kann Wirklichkeit werden. Aber das ist für mich ein ganz wichtiges Bild, um zu verstehen, was das eigentlich für Menschen waren, in welchen Zusammenhängen, nämlich im Naturzusammenhang, wie die eigentlich lebten. Finde ich ganz wichtig. Jetzt rede ich schon so viel, aber vielleicht auch noch einmal ganz kurz. Ich rede über die Germanen und viele Leute haben heute die Vorstellung, dass Germanen haben dieses Wikingerbild im Kopf, ne?
Genau.
Kriegerisch und eine Axt in der Hand und so weiter. Sowas hat es natürlich auch gegeben. Gibt es überall Menschen, die eine Axt in der Hand haben, weiß ich jetzt nicht. Aber dieses Bild ist ein Klischeebild, das nicht so nicht richtig ist. Die Germanen waren Waldbauern. Die Germanen haben Feldwirtschaft und Viehwirtschaft betrieben. Das war deren Daily Business. Und die hatten gar nicht die Zeit und gar nicht die Muße dazu, den ganzen Tag kriegerisch unterwegs zu sein. Das ist ein Klischee, das am Ende wahrscheinlich zurückgeht auf Gaius Julius Caesar, römischer Feldherr, dann noch Kaiser irgendwann. Für den waren die Germanen Feinde. Feinde Roms und der hat dieses Bild skizziert, dass das wilde Barbaren und gefährliche Krieger alle sind. Das ist aber, dritte Mal gesagt, ein Klischee, das auf die tatsächlichen Germanen, eine bäuerliche Kultur, so nicht zutrifft. Das waren Naturvölker, Waldbauern, die im Einvernehmen mit der Umwelt lebten.
Ja, Und im Endeffekt hat sich das Bild ja eingeprägt. Also die meisten wählen die Germanen ja genauso, ne? Und
Ja,
das ist ja im
hoffentlich.
Endeffekt, das ist
Ja.
unsere Kultur. Also ich kann nur hoffen, dass wir da jetzt heute mal ein bisschen mit aufräumen.
Ja.
Ja. Ja, es ging ja dann quasi irgendwann los. Die Germanen durften ja nicht mehr so leben, ne? Sonst hätten wir ja jetzt heute noch die Verbindung
Yes.
zur Natur. Das heißt, wie siehst du, wie waren da so die Anfänge? Also man hat ja im Endeffekt dieses Naturvolk dann irgendwann ihrer Heimat beraubt.
Also die Germanen waren eine Natur oder pflegten eine Naturreligion, das muss man ganz genau so sagen. Ich würde die Religion der Germanen als Waldreligion bezeichnen. Manche Leute stoßen sich auch hier an den Begriff Religion, ist geschenkt. In der Religionswissenschaft und eigentlich auch in der gesamten Geisteswissenschaft spricht man von Religion. Und wir haben heute das Problem, dass wir mit diesem Religionsbegriff sofort irgendwie christliche Religion im Kopf haben. Es gibt aber auch ganz, ganz andere Religionen, Naturreligionen. Auch die Native Americans beispielsweise pflegten oder pflegen zum Teil bis heute eine Naturreligion. Also, die Germanen waren naturreligiös und verehrten ihre Götter in heiligen Hainen. Da gibt es antike Überlieferungen, die das genauso beschreiben. Die Germanen sind nicht in einen Tempel gegangen oder in eine Kirche gegangen, sondern haben ihre Götter in der freien, offenen Natur, im Wald, verehrt. Das ist Teil dieses im Waldlebens. Wenn man so tief in den Wäldern lebt, und heute ist das schwer vorstellbar, wir kennen das nur noch aus dem Märchen, aber dann hat man ja auch Kontakt mit, naja, den Wesen des Waldes. Und das ist vielleicht nicht nur der Wolf und der Bär und das Reh, die da durchlaufen, sondern, naja, in der alten Überlieferung ist zumindest auch die Rede von Naturgeistern und Naturgöttern und dergleichen. Und die Germanen hatten mit diesem Kontakt, haben diese Wesen verehrt. Manche waren auch gefürchtet, musste man aufpassen vor Trollen und Tursen. Aber das war eine Naturreligion. Und im Mittelalter, im frühen Mittelalter, begann es dann, dass eine andere Religion sozusagen, ich drücke mich da immer ein bisschen brachial schon mal aus, wir werden gleich wahrscheinlich hören, warum ich das tue, ist gekommen und hat, also ich mache es jetzt mal ganz schnell, und hat diese Naturreligion der Germanen einfach verboten. Die Rede ist vom Christentum. Das Christentum ist irgendwann da um null entstanden. Diese Jesus-Geschichte kennt jeder, steht im Neuen Testament so ein bisschen was drin. Was genau da historisch ablief, wissen wir nicht. Aber dann irgendwann im 4. Jahrhundert wurde Rom christianisiert. Und von da an ging es dann los, dass man quasi aus Rom heraus immer weiter nördlich gezogen ist. Und Missionare sind dann nach Germanien in Anführungszeichen reingegangen und haben gesagt: So Leute, passt mal auf, was ihr da glaubt, ist nicht nur Schwachsinn, sondern auch gefährlich, nämlich teuflisch. Und haben versucht, ihre Religion, das Christentum, missionarisch zu überbringen. Und die erste Frage, die ich hätte, ist, also ich werde ein bisschen wahrscheinlich gleich über das Christentum lästern, aber ich bin doch ein sehr toleranter Mensch und ich finde, jeder soll in seiner Glaubensvorstellung, in seinem Weltbild sein Zuhause finden. Das ist alles in Ordnung. Ich habe da gar, das muss jeder selber wissen, für sich entscheiden. Ein Problem habe ich persönlich damit, wenn eine Religion missionarisch ist. Weil Christentum ist eine missionarische Religion. Wir haben den Missionsbefehl von Jesu Christi im Neuen Testament. Und das heißt, wer ein guter Christ ist, zieht aus in die Welt und versucht, alle Andersgläubigen zu bekehren. Das ist ein Befehl von Jesus. Also befolgt man den gefälligst auch. Und naja, das Problem ist, dass dieser Missionsbefehl eben auf kriegerische oder nicht ausschließlich, aber vielfach auf kriegerische Art und Weise ausgeübt wurde. Und man spricht dann von der Bekehrung mit eiserner Zunge. Und diese ersten Missionare sind eben nicht zu den Germanen gegangen und haben gesagt, liebe Leute, sollen wir uns mal zusammensetzen? Schaut mal, wir haben eine etwas andere Vorstellung, könnt ihr ja euch auch mal angucken und vielleicht finden wir ja einen gemeinsamen Weg und dann gehen wir gemeinsam Händchen halten in die Kirche oder so. Das wäre ja noch halbwegs in Ordnung gewesen, aber zumindest bei gewissen germanischen Stämmen lief die Christianisierung gewaltsam ab. Und zwar mit brutalster Gewalt. Man muss zu großen Teilen von einer Zwangschristianisierung sprechen. Und diese Zwangschristianisierung sieht zum Beispiel so aus oder sah zum Beispiel so aus. Und alles, was ich jetzt sage, ist historisch nachweisbar und kann genauso nachgelesen werden. Das ist nichts, was ich mir ausdenke oder so. Es gibt historische Quellen, die das eins zu eins belegen. Die Religion, Naturreligion der Germanen wurde per Gesetz verboten. Es wurden Gesetze aufgestellt, die findet man noch heute, das heißt Capitulatio de Partibus Actionae zum Beispiel. Da wurden die alten Sachsen, das ist ein großer germanischer Stamm gewesen, da steht in diesen Gesetzen drin, dass die Verehrung von Bäumen oder von Göttern in heiligen Hainen und die Verehrung von Naturwesen an Quellen und Bächen und so weiter nun per Gesetz und bei Todesstrafe verboten ist. Einer dieser Paragraphen in diesem Gesetz heißt wörtlich: Sterben soll, wer Heide bleiben will. Ja, also na, Heide, Heiden ist so ein Begriff für, ein bisschen vereinfacht jetzt, für diese Waldreligion. Und es war einfach per Gesetz verboten, das weiter auszuüben. Jahrhunderte und Jahrtausende alte Traditionen der Naturreligion wurden per Gesetz verboten, bei Todesstrafe. Und wer da das dagegen verbrochen, wer das, ne, Gesetz gebrochen hat und weiter in die heiligen Haine gegangen ist, der wurde hingerichtet. Karl der Große, du hast eben im Vorgespräch schon einmal den Namen fallen lassen oder über Aachen gesprochen, wo sein Sitz war, Hauptsitz, der hat, und jetzt wird es einmal martialisch, an einem einzigen Tag, 789, ich weiß nicht genau, irgendwann im 8. Jahrhundert, an einem einzigen Tag wahrscheinlich rund 4.500 Heiden töten lassen, weil sie sich nicht taufen lassen wollten. Und dann stellt man sich heute die Frage, ja, warum ist denn Deutschland heute so eine christliche Kultur irgendwie oder christlich geprägt? Ja, ne? Die meisten Leute sind ja auch getauft und so. Ich übrigens nicht. Warum ist das so? Ja, also brutal gesagt, weil alle anderen Andersgläubigen getötet wurden. Und diese heiligen Haine und heilige, die Germanen verehrten heilige Bäume zum Beispiel. Es gibt in der Mythologie auch dieses Bild des Weltenbaumes, Yggdrasil zum Beispiel. Aber die Germanen hatten wirklich in den Wäldern, an alten Bäumen, haben die ihren Gottesdienst gehalten. Und diese Bäume waren den Göttern geweiht. Und das haben die Jahrhunderte und Jahrtausende lang oder jahrhundertelang auf jeden Fall gemacht. Und dieser Karl der Große zum Beispiel, eine seiner ersten Amtshandlungen, 772 war das, bestand darin, in das Land der Sachsen einzufallen und einen solchen heiligen Baum, ein Naturdenkmal, ein Naturheiligtum der Germanen zu zerstören. Der ist da wirklich hingeritten, hat dieses Baumdenkmal umgehauen, hat übrigens noch ein bisschen was geklaut und ist dann wieder zurückgeritten. Das war eine der ersten Amtshandlungen von diesem guten Christenkönig Karl dem Großen. Und so ging das dann weiter. Also wir müssen hier dezidiert von einer Zwangschristianisierung reden.
Ja, und im Endeffekt, das, was du da auch gerade schon gesagt hast, ne, das war ja auch noch mit Raub verbunden. Das heißt, sie haben ja nicht nur ja, die Gottheiten quasi zerstört, sondern auch noch alles mitgenommen, was da so an Schätzen war. Also
Ja.
quasi allem beraubt. Ne? Ist ja
Ja,
gar nichts mehr da geblieben.
ja, genau. Also das spielen natürlich imperialistische Gedanken auch eine Rolle, ne? Also diese Religion, diese institutionalisierte Religion, das Christentum, war natürlich auch politisch verflochten. Und es ging einerseits immer darum, das Christentum auszubreiten. Und das war zum Beispiel Karl dem Großen noch ganz wichtig. Aber es waren auch politische Hintergründe. Man wollte natürlich das Land besitzen und einfach Steuern einnehmen. Ja, darum geht es dann. Am Ende geht es dann wieder um Gelder, sozusagen. Ein Punkt, der hier ganz wichtig noch ist, und da geht es zum Beispiel auch im verteufelten Waldgott drum, wir haben gerade schon festgestellt, also diese alte Naturreligion wurde verboten. Aber man muss das noch genauer betrachten, denn diese Naturreligion wurde nicht nur verboten und verfolgt, sondern sie wurde auch explizit verteufelt. Diese Verteufelungsgeschichte ist eine Sache, die ist ganz wichtig, die muss man heute auch verstehen. Dann versteht man, glaube ich, auch, warum wir heute so mit der Natur umgehen, wie wir es tun, oder die meisten Leute zumindest, nämlich nicht so gut. Weiß ich nicht genau, wo ich anfangen soll. Also ich bin nicht der Erste, der die Verteufelungsgeschichte und das herausgefunden hat oder so, sondern da gibt es ganz große Namen, ganz tolle Leute, die das vor 200 Jahren schon beschrieben haben und ausführlich, zum Beispiel die Gebrüder Grimm. Ja, die kennt man so als liebe Märchenonkels, waren aber Wissenschaftler, haben die Germanistik begründet. Und die haben schon in Büchern über diese Verteufelungsgeschichte geschrieben. Und ein zweiter Name, den ich auch nennen will, ist Heinrich Heine, einer meiner Lieblingsdichter. Ganz, also man muss unbedingt alles von Heinrich Heine lesen. Der hat diese Verteufelung auch schon beschrieben und sehr ausführlich und auch mit sehr drastischen Worten. Und in meinem verteufelten Waldgott steige ich sozusagen auf deren Schultern. Die haben die Vorarbeit geleistet und ich habe das vielleicht noch mal ein bisschen zusammengefasst oder so. Man muss verstehen, als die Missionare damals kamen, so sage ich das jetzt mal, da sind zwei Weltbilder aufeinander gestoßen, die inkompatibel waren. Wir haben gerade schon gehört, die Germanen hatten dieses naturreligiöse Weltbild, Natur ist heilig, Natur ist göttlich. Das war für die Germanen so. Und dann ist das Christentum gekommen und dieses Christentum hat aber theologisch betrachtet eine ganz andere Vorstellung davon, was Natur ist und wie Natur zu sehen ist als Mensch. Denn, alles ein bisschen vereinfacht, aber trotzdem eigentlich auf den Punkt gebracht, für das Christentum ist Natur etwas Negatives, etwas Teuflisches. Auch das kann man genauso nachlesen, ist jetzt nichts, was ich erfinde, ist ein bisschen vereinfacht vielleicht, aber also in der Bibel ist ja schon, in den ganz alten Büchern schon die Rede von der Untertanmachung der Erde. Denn der christliche Gott ist nicht Teil der Natur, er steckt nicht in der Natur, er ist nicht identisch mit der Natur, so wie die germanischen Götter es waren, sondern der christliche Gott steht außerhalb der Schöpfung. Er hat das ja irgendwann mal alles gemacht von außen, aber er ist nicht in der Natur. Er steht im Jenseits, keine Ahnung, der lässt sich ja nicht blicken, vielleicht wenn wir tot sind, kommen wir mal dahin, schlimmstenfalls kommen wir dann auch noch in die Hölle. Auch Vorstellungen, die die Germanen nicht hatten. Und im Christentum gibt es die Vorstellung, dass Natur etwas ist, was man unterwerfen muss und beherrschen muss, sozusagen. Der liebe Gott ist ja auch der Herr. Man wird ja auch groß geschrieben dann, der Herr. Das heißt, man soll die Natur eigentlich beherrschen, ja, und über der Natur stehen. Eine Vorstellung, die den Heiden völlig fremd war. Im Christentum gibt es auch die Vorstellung, das ist ein bisschen später erst, dass der Teufel, das ist ja so ein gefallener Engel, der ist, ne, da irgendwie aufmüpfig war der und so, hat gesagt mit Gott so, ich will, also Gott fand das nicht so toll und hat den deswegen aus dem Himmel vertrieben. Und der ist hinabgestürzt, der Teufel, auf die Erde und in die Natur. Das heißt, im Christentum gibt es die Vorstellung, dass die sinnliche Welt, also das, was wir mit den Sinnen wahrnehmen, die Natur, die Blümchen und die Bäumchen, dass die diabolisch sind. In dieser Materie steckt der Satan am Ende. Und wenn man in die christlichen Traktate und so reinschaut, da wird das auch ganz genau so beschrieben. Ich will jetzt nicht zu kompliziert werden, aber es gibt im Christentum, in der Theologie, die Vorstellung der Natura Lapsa, heißt das. Natura Lapsa heißt Natur nach dem Sündenfall. Natur nach dem Sündenfall ist eine sündhafte Natur. Natur ist sündhaft. Man darf die Natur nicht anbeten. Das ist teuflisch. Und viel später hat auch noch Martin Luther, ich will jetzt nicht die ganzen Details hier aus, weil ich will den auch nicht, vor allem Martin Luther, nicht so viel Raum geben, aber der hat gesagt, unberührte wilde Natur ist teuflisch. Das ist satanisch. Und jetzt, ne, ich sagte, habe eingeleitet mit, diese zwei Weltvorstellungen waren inkompatibel. Jetzt muss man sich vorstellen, da sind Leute seit Hunderten von Jahren, über Generationen hinweg, verehren die die Natur. Natur ist göttlich. Und dann kommen andere und sagen, Natur ist teuflisch. Also das Gegenteil, das böse Gegenteil davon. Zwei Weltbilder, die aufeinanderstoßen, die nicht zueinander passen. Dann war es allerdings so, dass das Christentum, ich sage jetzt mal so, im sozialdarwinistischen Sinne oder so einfach stärker war und diese germanische Kultur besiegt hat. Worüber wollte ich eigentlich reden? Ich wollte über die Verteufelung reden. Ja, genau. Und ich rede schon wieder so lange am Stück, aber naja.
Nein, alles gut. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich finde das
Ja,
so spannend.
das ist eine gute Voraussetzung. Die Götter der Germanen wurden explizit ausdrücklich bewusst verteufelt. Es gibt ein altsächsisches Taufgelöbnis, ich bin jetzt wieder bei den alten Sachsen. Wir wissen genau, dass diese Leute zur Taufe gezwungen wurden. Und wir wissen auch aufgrund historischer Quellen, was die dabei sagen mussten. Also sie wurden quasi gezwungen, dann irgend so einen Taufsatz, so ein Taufgelöbnis aufzusagen. Und in diesem Taufgelöbnis müssen diese ehemals Heiden, jetzt gerade Christen werdende, zugeben oder wörtlich sagen, dass ihre Götter Wotan, Dona und Saxnoth Teufel sind und Unholde sind. Also wir haben eine direkte Verkehrung der alten Götter zu Teufeln. Die alten Götter der Germanen und auch die Naturgeister und diese ganzen Wesen, binnen kürzester Zeit hat man sozusagen den Leuten eingetrichtert, das sind keine Götter, die dürft ihr nicht verehren, das sind Teufel. Das ist der Satan, den ihr da anbetet. Und dann ist man natürlich auch verwirrt und weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Einige Germanen haben im Geheimen ihre alten Traditionen weiter tradiert. Aber es war sehr gefährlich, denn wenn man dabei ertappt wurde sozusagen, dann ne, landete man auf dem Scheiterhaufen am Ende. Die Hexenverfolgung ist zwar viel später, ist aber im Grunde noch so ein, also da erkennt man noch das Vorgehen, das missionarische Vorgehen. Wer nicht die an die neue Religion glaubt, sondern wer weiter naturreligiös ist, alte Bräuche in der Natur, in heiligen Hainen pflegt und auch diese alten Jahreszeitenfeste, Ostern oder Weihnachten oder so weiter pflegt, der ist des Teufels und ist des Todes. So war das damals. Das ist die Christianisierung der Germanen, mal in a nutshell gerade. Und das hat natürlich ganz viel verändert. Ich persönlich würde sagen, ganz viel kaputt gemacht in unserem menschlichen Bezug zur Natur. Weil auf einmal hatten die Leute Angst vor der Natur. Das wurde denen eingetrichtert, wie eine Gehirnwäsche. Deswegen ging man danach nicht mehr in die heiligen Haine. Ja, das ist natürlich ein total dramatischer Wandel in den Kulturen und auch im Bewusstsein eigentlich.
Und so erkläre ich mir ja auch die Angst, ne? Also im Endeffekt war das ja auch so mal Angst vor dem Wald, vor dem Dunkeln. Aber ich meine, wenn man Angst hat, in den Wald zu gehen, weil man dann umgebracht wird, weil man ja quasi ne, seinem Glauben weiter folgt. Ich glaube, sowas sitzt ja auch im Endeffekt, ich glaube, sowas sitzt ja auch in den Zellen, ne? Also ich glaube, dass wir da schon ganz viel von unseren Ahnen so mitbekommen haben. Eigentlich hat es uns da immer hingezogen, aber oh je, nicht da reingehen, weil es könnte ja was passieren.
Ja, ganz genau. Das steckt uns noch in den Zellen, sagst du. Es steckt uns in den Genen und im Geiste. Man hat ja, ich will jetzt nicht langweilig werden, man hat ja mal herausgefunden, dass in den Genen, dass unsere Eltern oder Großelterngenerationen, je nachdem, wie alt man ist, den Zweiten Weltkrieg in den Genen haben. Also diesen Schrecken, diesen müssen wir nicht drüber reden, dass das grausamste Ereignis der Menschheitsgeschichte, das steckt den Menschen in den Genen. Und es steckt den Menschen im Geiste, in der Seele, wie man es auch immer nennen will. Und ich will jetzt keine Vergleiche machen, um Gottes Willen, aber zum Beispiel diese Umwälzungen zur Zeit der Christianisierung, das steckt den Menschen irgendwie noch drin. Aber sie wissen häufig nicht damit umzugehen, weil man dann die historischen Hintergründe nicht kennt oder so. Aber da kommt ein ganz großer Teil unserer Naturentfremdung her. Auch das ist übrigens etwas, was nicht ich als Erster herausgefunden habe, sondern zum Beispiel die von mir verehrten Dichter der Goethe-Zeit. Ich bin ein ganz großer Goethe-Liebhaber. Goethe und Schiller zum Beispiel haben das auch schon genauso analysiert. Schiller zum Beispiel über Götter Griechenlandes, da hat er das auch gesagt, aber auch über die Germanen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mit dieser damaligen, naja, Naturentfremdung, die da einherging mit dieser Verteufelung der Natur. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also es gibt auf jeden Fall die These, dass die ökologische Krise, in der wir heute noch stecken, wir haben ja total schlimme ökologische Probleme, und ich rede gar nicht nur über den Klimawandel oder so, sondern alles wird abgeholzt, alles ist verschmutzt, man hat keinen Respekt vor der Natur. Es gibt die These, Goethe und Schiller haben das schon gesagt, aber auch im 20. Jahrhundert, Lin White zum Beispiel, dass diese Naturkatastrophe und diese ökologische Katastrophe, in der wir heute leben, dass es eine direkte Verbindungslinie auch zur Christianisierung damals gab. Weil damals die Wurzeln, die Bäume umgeschlagen wurden, die Wurzeln wurden gekappt. Wir sind seitdem in Anführungszeichen naturentfremdet. Und deswegen leben wir heute im 21. Jahrhundert auf einem Planeten, der. Naja, da müsste man mal aufräumen, glaube ich. Also es gibt, das ist eine richtig krasse These, ne? Als ich das so ich meine, vielleicht ahnt man das, vielleicht hast du es geahnt, vielleicht haben die Leute es geahnt, ich habe es geahnt. Aber es gibt eben auch kluge Köpfe, die das schon vor Jahrzehnten und auch Jahrhunderten schon analysiert haben, dass da ein direkter Zusammenhang besteht. Die Christianisierung auch, nicht ausschließlich, aber auch hat dafür gesorgt, dass heute die Wälder abgeholzt werden. Die Untertanmachung der Erde und der Teufel in der Natur und so. Ich glaube nicht, dass heute, wenn da einer irgendwie in Brasilien steht, den Regenwald abholzt, dass der sagt, oh, da ist der Teufel in dem Baum, den hacke ich jetzt ab. Aber ne, das wirkt auf diese Art und Weise nach, dass man keinen Respekt mehr vor der Natur hat. Früher ist man, bevor man einen Baum abgeholzt hat oder einen Weg in den Wald geschlagen hat oder so, hat man den jeweiligen Gott oder Naturgeist des Ortes gefragt, den Genius Loki, den Ortsgeist gefragt, ob das in Ordnung ist. Hat ihm Opfergaben dargebracht, man hat ihm Respekt gezollt und dann hat man, ne, was habe ich gesagt, diesen Weg angelegt oder vielleicht das Gehöft gebaut oder diesen Baum gefällt. Das macht man heute nicht mehr. Es gibt übrigens noch Orte, wo so oder so ähnliche Rudimente, wo es das dann doch noch gibt. Auf Island zum Beispiel gab es ja bis vor kurzem in dicken Anführungszeichen diese Elfenbeauftragte. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die war nicht offiziell eine Staatsangestellte oder Ministerin oder so, sondern die hat das privat gemacht, aber die wurde auch von der Stadt Reykjavik oder so auf Island angefragt und hat die einen Auftrag, per Honorar bezahlt, einen Auftrag gekriegt und hat nachgeschaut, wo irgendein Bauunternehmen stattfinden sollte, wo die irgendwie eine Straße bauen wollten oder so. Hat diese Elfenbeauftragte in Anführungszeichen vorher, ne, hat die irgendwie, weiß ich nicht genau, wie sie es gemacht hat, hellseherisch geschaut, ob an diesem Ort Elfen leben oder das kleine Volk, die Naturgeister, ob die da leben. Und wenn da in irgendeinem Baum oder in einem Felsen oder so Elfen lebten, dann hat die gesagt, da können wir keine Straße bauen. Also, und das haben wir in Deutschland so nicht. Es gibt das natürlich heute irgendwie auch noch so ein bisschen am Rande, aber nicht mehr so wie einstmals auf jeden Fall. Also
Ja.
Respekt vor der Natur ist heute nicht mehr so groß, wie er mal war. Und das ist gelinde ausgedrückt.
Also ich bekomme hier eher das Gegenteil mit, dass hier uralte Bäume, jahrhundertealte Bäume abgeholzt werden, weil da muss jetzt eine Tiefgarage hin. Ne?
Ja,
Also
klar.
die Autos sollen ja von der Straße und die sollen dann in die Tiefgarage und dann kommen dann halt da fünf Bäume weg, die 200, 300 Jahre alt sind. Ne? Es werden ja neue gepflanzt.
Es werden ja neue gepflanzt, ne? Und das ist auch schon wieder eine
Ja.
absurde Vorstellung, denn man kann einen Wald nicht pflanzen. Ein Wald ist ein Biotop. Das wächst über Jahrhunderte und Jahrtausende, wächst ein Biotop zusammen. Die Erde im Wald, also es reicht nicht einfach einen Baum neben einen Baum zu setzen, das ist ein Wald. Ein Wald ist mehr als die Summe seiner Bäume. Es ist ein Biotop, ein lebendiges Biotop. Oder es gibt auch diesen Spruch, das hast du mal gehört, in einer Handvoll Erde, Walderde, steckt mehr Leben, als es Menschen auf dem Planeten gibt. Ja, da sind da Mikroorganismen drin und so weiter. Aber wenn da so ein Riesen, so eine Maschine durchfährt, so ein Harvester, so eine Abrissmaschine durchfährt, dann ist der Boden ruiniert. Der ist ewig gewachsen und ich wiederhole mich, aber das ist so, da ist ein Biotop und dann fährt da einfach so ein Riesending drüber, macht alles platt und dann sagt man, ah ja, man kann ja noch nachpflanzen. Aber man kann einen Wald nicht pflanzen. Ein Wald wächst von alleine. Und das tut er übrigens auch, wenn man ihn mal lassen würde. Naturschutz heutzutage, also Naturschutz ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe auch ein ökologisches Volontariat im Regenwald gemacht und so. Naturschutz ist mir ganz wichtig. Aber Naturschutz besteht eben nicht darin, dass man sagt, wir pflanzen hier was nach und macht dann so ein rot-weißes Flatterbändchen darum. Naturschutz heißt eigentlich, man lässt die Natur selbst machen und hält sich als Mensch da erstmal raus. Also da herrschen heute auch ganz komische Vorstellungen manchmal vor, finde ich. Natur macht das schon. Natur ist göttlich. Natur ist stärker als wir. Natur weiß, was sie tut. Mutter Natur. Und da müssen wir als Menschen uns gar nicht einmischen, sondern wir sollten die Natur in Anführungszeichen in Ruhe lassen. Das heißt nicht, dass man nicht in den Wald gehen soll, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Aber also was heute manchmal als Naturschutz deklariert wird, das weiß ich nicht. Auch E-Autos oder so. Alles super. Ich will mich. Da sage ich nicht so viel zu, aber noch besser wäre einfach gar kein Auto. Ne? Aber das geht ja
Ja.
nicht, weil wir müssen ja alle zur Arbeit fahren und so. Zum
Ja.
Supermarkt und.
Und es ist ja auch Ich glaube, das ist so unser Problem, dass wir sehen ja nicht alles mit den Augen. Ne? Wir sehen ja im Wald gar nicht, was da unter dem Boden, ne? Dieses Myzel, jeder Baum ist miteinander verbunden. Es ist ja ein unglaublich lebender Organismus. Und das
Ja.
finde ich immer so furchtbar, ne? Wenn die da ja, ne? Abholzen. Am besten noch, ich sehe es hier bei uns in den Wäldern, die holen wirklich die alten Bäume raus. Ne? Wie heißt es dann? Waldverjüngung oder irgend so ein Quatsch. Oh,
Ja.
da kriege ich eine Gänsehaut und fahren dann noch mit diesem schweren Lastwagen da durch, den Boden noch schön platt machen, alles umpflügen. Oh, na, also das ist wirklich das, was ich so traurig finde, dass wir meinen immer, dass es gibt nur das, was wir sehen und alles andere gibt es nicht.
Ja,
Ne?
genau. Oder Luftverschmutzung sieht man auch erstmal nicht, atmet man nur ein. Du hast gerade gesagt, lebender Organismus. Ich habe in meinem Buch Waldphilosophie, da geht es auch um eigentlich den spirituellen Zugang zum Wald. Denn der Wald ist ja nicht nur einfach Materie. Ne? Ein Baum ist ja nicht nur jetzt ein Haufen Holz oder so, sondern zumindest haben die Gelehrten und die Philosophen in der Vergangenheit immer behauptet, dass in der Natur auch Geistiges steckt, Spirituelles drinsteckt. Auch nicht nur Esoterik-Spinner haben das gesagt, sondern der größte Denker des Abendlandes, Platon, hat das auch gesagt, oder Aristoteles, die antiken Philosophen, oder Goethe und Schiller natürlich gingen davon aus, dass in der Natur Geistiges steckt, eine geistige Kraft drinsteckt. Die haben immer von Pantheismus gesprochen. Goethe und Schiller haben gesagt, in der Natur steckt Göttliches. Also fast genauso, wie die alten Germanen das gesehen haben. Muss man sich mal reinziehen. Schon wieder ein Exkurs jetzt. Aber Goethe und Schiller haben im Grunde eine ähnliche Weltanschauung gehabt wie die alten Germanen. Und das kann man auch so nachlesen. Goethe hat sich übrigens ein Leben lang, mehrfach kann man es nachlesen, wörtlich als alter Heide bezeichnet. Also er hatte am Ende eine ähnliche Weltanschauung wie die Germanen. Und in der Natur steckt eben Geistiges, Spirituelles, wie auch immer man es gerade nennen will. Und also es gibt, ich weiß nicht genau, ich kriege das nicht so schnell sortiert im Kopf. Es gibt ja die Gaia-Hypothese. Gaia-Hypothese ist eigentlich naturwissenschaftlich ursprünglich und besagt, dass der Planet Erde ein lebender, selbstregulierender Organismus ist. Das wurde nachher so, also eigentlich naturwissenschaftlich, wurde nachher so ein bisschen spirituell vereinnahmt. Finde ich auch grundsätzlich gar nicht schlimm, sondern ganz richtig eigentlich. Auf jeden Fall die Vorstellung, dass der Planet Erde ein eigenständiges, beseeltes, womöglich sogar lebendiges Wesen ist. Der Planet Erde. Finde ich auch plausibel. Natürlich. Also, das ist ja nicht nur das ganze Leben. Naja, egal. Und ich habe die Überlegung und in meinem Buch Waldphilosophie auch mal diese These angestellt, dass das mit dem Wald eigentlich ähnlich ist. Ich habe das die Silvanus-Hypothese genannt. Also Silva heißt Wald. Silvanus ist der altrömische Waldgott. Dass die These, dass auch der Wald ein eigenständiges, lebendiges, beseeltes Wesen ist. Das fällt uns modernen, rationalen Vernunftmenschen relativ schwer, das so zu glauben. Ich könnte jetzt sagen, wer mal länger als eine halbe Stunde im Wald war, fängt auch an, das zu spüren. Ich bilde mir solche Sachen manchmal ein, dass ich in so einem riesengroßen, lebendigen Biotop stehe, wo alles auch symbiotisch ineinander greift. Früher hat man ja noch geglaubt, Natur wäre alles so darwinistischer Kampf, alles, der eine Baum frisst den anderen und raubt dem das Wasser. Wir wissen heute, dass das aber nicht so ist. Natur ist symbiotisch. Bäume unterstützen sich. Ne? Da gibt es ja auch so ein Buch von Peter Wohlleben, ne? Das geheime Leben der Bäume oder so. Da steht das auch alles drin, kann man auch mal lesen. Ist ganz nett, finde ich. Und wichtige Sachen. Die Natur hilft sich gegenseitig und ich erlebe das immer, da ist so ein, der Wald ist ein Wesen. Wenn ich von unserem Dorf hier dann in den Wald reingehe, dann ist das für mich so, naja, dass ich einen eigenen Organismus betrete. Und es gibt sogar mittlerweile auf Neuseeland, ich weiß jetzt nicht, wie dieser Wald heißt, da ist so ein uralter Wald, den schon die Ureinwohner Neuseelands verehrt haben, als göttlich verehrt haben. Und man ist jetzt im 21. Jahrhundert dahin gegangen und hat diesem Wald juristisch Personenstatus zugesprochen. Ja, also tatsächlich hochoffiziell hat dieser Wald Personenstatus. Er ist ein Subjekt sozusagen, ein eigenständiges Wesen, ein Wesen und hat Personenstatus. Das heißt, man darf, ne, das heißt, dieser Wald hat Rechte. Man kann also nicht einfach dahin gehen und alles kaputt machen, weil der Wald hat Rechte. Und ich verstehe das so ähnlich. Ich würde das so ähnlich irgendwie, ich würde mir das hier auch viel mehr wünschen, dass man, das ist jetzt so juristisch verklausuliert, aber ist ja egal, dass man dem Wald Personenstatus zuspricht, dass man den als ein Wesen wahrnimmt und dem eben nicht einfach Schaden zufügt, sondern dieser Wald hat ein Interesse daran zu existieren und deswegen habe ich keine Befugnisse, da verdammt nochmal alles abzuhauen oder auch einfach nur Müll hinzuschmeißen. Also der Wald als ein eigenständiges Wesen. Und die alten Völker haben den Wald ja auch immer personifiziert, könnte man sagen. Oder haben eben erkannt, dass der Wald ein Wesen ist. Zumindest hatten diese alten Kulturen immer Waldgötter, die den Wald sozusagen in seiner Gänze verkörpert haben. Bei den Römern der Silvanus, der steht einfach für den Wald. Oder bei den Germanen, auch die Germanen hatten verschiedene Waldgötter. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, alle Götter der Germanen waren Waldgötter. Weil das war eine Waldkultur, die lebte im Wald und alles war mit dem Wald verbunden. Es gab auch Meeresgötter und so, aber die, ich glaube, es ist verständlich, was ich meine. Und bei den Germanen gab es zum Beispiel diesen einen Hauptgott, Odin hieß der im Norden, Wotan im Süden. Und dieser Gott hat ganz viele verschiedene Funktionen inne. Er hat auch über 180 verschiedene Namen, die alle für diese verschiedenen Funktionen stehen. Und Wotan, so heißt er im Südgermanischen, war auch der Waldgott der Germanen. Er hat den Wald symbolisiert oder verkörpert. Nach Lehre der Gebrüder Grimm war Wotan sogar die alldurchdringende, allschöpferische Urkraft der Natur schlechthin. Also die Kraft der Natur an sich, diese Kraft wurde von den Germanen Wotan genannt. Und ältere Forscher haben auch darauf hingewiesen, das lässt sich linguistisch zwar nicht so ganz nachweisen, aber man kann mal darüber nachdenken, dieses Wotan, auf Englisch, Angelsächsisch hat man den auch Wode genannt, Woden oder Wode. Und das ist linguistisch ganz, ganz nah bei Wood, Wood, also Wald, Holz. Und es gibt im Nordischen auch Überlieferungen, wo dieser Gott einen grünen Mantel trägt. Also Wotan ist der oder ein germanischer Waldgott. Die alten Völker haben den Wald als göttliches Wesen wahrgenommen. Und das finde ich total faszinierend. Ich sehe das wahrscheinlich am Ende so ähnlich und ich finde das ganz wichtig. Jetzt muss nicht jeder heute durch die Gegend laufen und sagen, ja, das ist jetzt, ich zwinge jetzt nicht alle Leute, da irgendwie Göttliches sofort zu sehen oder so. Das muss nicht. Aber vielleicht kann man durch den Blick jetzt wieder in die Vergangenheit die Erkenntnis heute rausziehen, dass man dem Wald und den Bäumen mit ein bisschen mehr Respekt entgegentritt. Die alten Völker hatten größtmöglichen Respekt vor dem Wald und den Bäumen. Vielleicht können wir uns heute ja darauf einigen, dass wir dem Wald und den Bäumen mit ein bisschen Respekt, ein bisschen mehr Respekt wieder entgegentreten. Das würde ich mir sehr wünschen und ich glaube auch, dass es notwendig ist, um diese ökologische Krise, in der wir stecken, nämlich zu bewältigen.
Ja, und es ist ja so, wenn wir mit ein bisschen Respekt anfangen, der Respekt, der wächst ja, weil ich dann ja, sobald ich ein bisschen Respekt habe, sehe ich ja schon mit ganz anderen Augen und dann nehme ich ja auch Sachen wahr, dann sehe ich da plötzlich nicht nur einen Baum, sondern schaue mir mal die Rinde an, wie schön der gewachsen ist und na, seine Wurzeln oder vielleicht entdecke ich dann immer mehr und
Ja.
da ist ja dann im Endeffekt schon ganz viel möglich, ne? Damit ist ja schon ganz viel erwacht.
Ja,
Wenn ich
auf jeden
schon
Fall.
anfange hinzuschaue, dann sehe ich ja auch, wenn ich da nur so durchrenne und denke, oh ja, ist alles schön grün hier, halbe Stunde wieder raus, nehme ich ja gar nicht so viel wahr.
Ja, also ich würde jedem Menschen mal empfehlen, sich für 24 Stunden einfach in den Wald zu begeben. Nicht nur so einen Spaziergang mal, damit, Entschuldigung, der Hund kacken kann oder so, sondern Verzeihung, sondern dass man mal für einen längeren Zeitraum sich vielleicht auch ganz alleine in die Natur begibt. Ich würde immer sagen 24 Stunden oder länger natürlich, dann wird es aber irgendwann hart. Und nichts macht, kein Smartphone dabei hat und auch kein Buch dabei hat, sondern einfach nur mal sich da aufhält. 24 Stunden impliziert dann auch die Nacht. Ne, das ist dann noch mal ein ganz anderer Charakter. Die alten Germanen haben sowas auch gemacht. Ist auch ein bisschen vereinfacht, aber egal. Es gab bei den Germanen ein Ritual, das hieß Utisetta, das heißt draußen sitzen. Draußen sitzen. Die Germanen haben sich nach draußen gesetzt. 24 Stunden oder auch die Zeiträume stehen nicht immer so in den Quellen drin, aber für einen gewissen Zeitraum rausgegangen in die Natur. Und es gibt eine Überlieferung, da heißt es wirklich, um Weisheit und Erkenntnis zu erlangen. Das ist eigentlich praktische Waldphilosophie. Das ist Waldbaden. Heute geht man ja Waldbaden. Die Germanen haben das vor 2000 Jahren aber auch schon gemacht, und zwar um Weisheit und Erkenntnis zu erlangen. Sind die in den Wald gegangen. Und wenn man das heute tut, nach einer gewissen Zeit stellt sich, ich weiß nicht, ob, wenn man heute einfach so lange in den Wald gehen, ob die Leute dann nach 24 Stunden rauskommen, alle weise und weise sind. Ich bin auch nicht weise und ich war schon mal im Wald. Aber ich glaube, man kriegt den Hauch einer Ahnung davon, was Natur eigentlich ist und dass Natur die Heimat des menschlichen Geschlechtes ist und dass diese Rede von Mutter Natur nicht einfach nur so eine leere Floskel ist, sondern dass da irgendwie schon was dran ist, dass wir daherkommen, dass das wichtig ist, dass das mehr ist als nur die Aneinanderreihung von hölzernen Dingern. Finde ich ganz wichtig, ja.
Ja, und ich meine, es geht ja so, dass viele sich entwurzelt fühlen und wieder in die Balance kommen wollen. Und ich habe ja eben schon gesagt, ne, für mich ist das absolut brutal, dieses zweimal im Jahr die Uhr umstellen. Also da leide ich schon drunter. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, was damals quasi hier unsere Vorfahren erlebt haben, als sie ihres Glaubens entwurzelt wurden, ja, und ich habe wirklich so das Gefühl, dass es wieder so ein Zurück gibt, dass die Leute fragen oder die Menschen sich fragen, so, na, wo komme ich eigentlich her? Wo möchte ich hin? Was ist so meine Vergangenheit und meine Kultur? Also irgendwie, es gibt ja noch ganz viele Völker, die haben eine uralte Kultur, die haben wir ja auch. Wir
Ja,
sind uns ja
genau.
nur dieser Kultur gar nicht bewusst,
Ja,
na, weil die
genau.
immer verdrängt, verteufelt, wie du gesagt hast, wurdest. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man sich einfach dieser Kultur wieder bewusst wird, weil das ja auch wieder Stabilität bringt.
Ja, genau. Und ich meine, sowas Ähnliches habe ich eben auch schon gesagt. Aber tatsächlich ist es so, dass die größten Dichter und Denker auch Europas und auch Deutschlands genau diese Sachen gesagt haben. Also das ist nicht nur so, dass hier Entschuldigung, zwei Spinner sich über Zoom treffen und jetzt irgendwie da irgendwie was vom Wald erzählen oder so. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine.
Alles Gute.
Sondern, oh Gott, mich hier, Fettnäpfchen. Sondern auch Leute, die man ernster nehmen kann. Entschuldigung, ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Denn Johann Wolfgang Goethe, Name der, das ist ja, den kennt man ja heute noch, ne? Man läuft teilweise vor kurzem noch in Weimar und da stehen dann diese Statuen von Goethe und Schiller und so. Das sind ja Leute, die zu unserem kulturellen Kanon zählen. Aber was haben diese Leute denn gesagt? Goethe hat dezidiert, also das gesagt, was du gerade gesagt hast. Wir müssen zurückkehren zur Natur. Und wir müssen also Heidnisches in Anführungszeichen irgendwie wieder mehr verinnerlichen, damit wir das nicht alles kaputt machen und damit wir auch wissen, was es eigentlich bedeutet, ein Mensch zu sein. Sogar, ich habe Goethe gerade genannt, sogar Albert Einstein, ja, ein Naturwissenschaftler, also eigentlich kein Geisteswissenschaftler und so weiter. Albert Einstein haben die Leute auch heute noch Respekt vor, wenn man den Namen hört, dann sagen alle, ja, irgendwie Genie, sagt man dann immer. Ja, meinetwegen, was hat er denn gesagt? Albert Einstein hat Naturwissenschaftler. Physiker hat gesagt, Physik-Nobelpreisträger, hat gesagt, Gott ist in der Natur, beziehungsweise das Göttliche ist in der Natur. Albert Einstein hat explizit die Naturgesetze mit dem Göttlichen zusammengebracht. Und es gibt ganz tolle Zitate von Albert Einstein, müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer gleich mal direkt googeln oder so, weiß ich nicht. Oder bei Ecosia, ne? Ich will für gar nichts Werbung machen. Was der sagt, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das von Albert Einstein ist. Also noch einmal auf den Punkt gebracht, ein sachlicher Physiker, der sich also eigentlich mit der Materie beschäftigt, der sagt aber, in der Materie steckt aber Göttliches drin. Und dieses Göttliche als Mensch auf eine Art und Weise wahrzunehmen, gehört einfach zur menschlichen Existenz dazu. Und wir müssen das tun. Also lange Rede, kurzer Sinn, große Namen der Vergangenheit, Leute, auf die eigentlich gehört wird, mehr oder weniger, die man eigentlich ernst nimmt, die haben diese Dinge auch schon gesagt. Und ich wundere mich dann immer, ich sage, warum Warum nehmen wir die denn nicht mal irgendwie wörtlicher? Warum interessiert es denn, Entschuldigung, kein Schwein, dass diese doch großen De Denker diese Sachen gesagt haben? Warum passiert denn gar nichts in diese Richtung bei uns? Ganz im Gegenteil, wenn man dann darüber redet, dann gilt man am Ende noch als Spinner. Aber ich rezitiere hier Albert Einstein und Goethe. Also dann sind das aber eben auch alles Spinner. Das kann ja irgendwie nicht. Irgendwas stimmt da. Irgendwas stimmt nicht. Was auch immer.
Ja, genau da sagst du nämlich was. Es ist im Endeffekt, das ganze Wissen steht uns zur Verfügung, aber na, ob das jetzt Einstein, da gibt es ne, seine Realitätstheorie, da gibt es von
Relativitätstheorie.
Goethe, fallen mir jetzt Gedichte ein, die wir in der Schule eingetrichtert bekommen haben. Also so wesentliche Sachen, die sind ja. Die werden ja gar nicht so bekannt gemacht.
Ja,
Im
genau, null.
Endeffekt, wenn man möchte, dann muss man anfangen zu suchen, weil auch da wird es uns nicht einfach gemacht. Da
Ja.
muss man erstmal so kleine Hinweise, so kleine Puzzleteile bekommen, so, dann guck doch mal da und dann
Ja.
findest du.
Ja.
Ja.
Ich versuche in meinen Büchern tatsächlich diese Puzzleteile dann auch zusammen, also erstmal zu suchen und dann zusammenzufassen, dass sich ein gesamtheitliches Bild sozusagen ergibt. Weil, ich will jetzt nicht so viel über mich reden, aber viele Leute haben eben auch nicht so die Zeit oder die Muße oder was auch immer, um sich da so tief immer mit auseinanderzusetzen. Man muss ja auch, hat ja viel zu tun häufig, stressiger Alltag und so. Und ich beschäftige mich aber den ganzen Tag damit und versuche genau diese Sachen zusammenzubringen und dann in einem kleinen Büchlein oder so zusammenzufassen, als Essenz sozusagen. Ich glaube nicht, dass meine Bücher hier die große Naturrevolution ausrufen werden, aber vielleicht sind sie ein kleiner Beitrag, um ein besseres Verständnis für alle diese Dinge zu haben. Und die germanische Kultur, das war eine naturmagische Kultur. Also es geht mir nicht mal, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage nicht nur, wir müssen die Natur mehr respektieren, sondern wir müssen auch das Göttliche oder das Magische und Mystische darin wiederentdecken, weil das zum Menschsein dazugehört. Seit es Menschen gibt oder die ältesten kulturellen Phänomene, die wir von der Menschheit überhaupt wissen, vor 40.000 Jahren und so, die haben alle mit Schamanismus oder mit Magie und mit Mystik und dergleichen zu tun. Der Mensch ist eigentlich zumindest auch ein schamanisches oder magisches und mystisches Wesen. Das sind wir. Und wenn wir das aber so vergessen und das heute gar keine Rolle mehr spielt, dann sind wir keine ganzheitlichen Wesen, dann sind wir unausgereift. Dann sind wir, naja, man steht auf zwei Beinen, ne? Aber wenn man die ganze Zeit nur auf einem Bein steht, dann kriegt man Muskelkater oder dann fällt man eben irgendwann um. Und wir müssen in diesem Sinne wieder lernen, auch dieses Mythische und Mystische und Magische wieder in unser Weltbild zu integrieren. Da gehört auch da, ich will jetzt nicht, ne, wenn, ich stelle mir mal vor, wenn so ganz normale Leute, die nichts damit zu tun haben, solche Gespräche wie das, was wir hier gerade führen. Wenn die das hören, was denken die dann? Das stelle ich mir immer vor. Und ich will jetzt auch nicht, dass wir alle irgendwie sofort rumpf, ne, magisch und so, was soll denn das sein? Aber, also ich kann nur feststellen, in der Geschichte hat das einfach wahrscheinlich sogar die zentrale Rolle gespielt. Der Schamane ist die Zentralfigur der letzten 60.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Die zentrale Figur. Und heute, wenn ich das Wort in den Mund nehme, dann denkt ein normaler Mensch in Anführungszeichen, oh, so eine Spinnerei, so ein Esoterik-Schwachsinn irgendwie. Aber so einfach ist das nicht. So einfach ist es nicht, und zwar historisch betrachtet, ist es nicht so einfach. Wir müssen diese Sachen ein bisschen ernster nehmen. Und man muss ja auch nicht, also heute gibt es auch ganz viele Leute, die sich dann selber Schamane nennen und so. Das finde ich dann auch wieder schwierig, glaube ich. Also ich bin, weiß Gott, kein Schamane. Aber der Schamanist, man muss ja auch nicht immer sofort Schamane sein. Nur weil man in die Kirche geht, ist man ja auch kein Pfarrer. Aber als historisches Faktum, zum Beispiel der Schamanismus, als historisches Faktum ist das hat die Menschheit so bewegt und so geprägt, dass es eine sehr wichtige Sache, sich geisteswissenschaftlich damit auseinanderzusetzen. Und das nicht alles einfach so wegzuschieben als Schwachsinn und abzuurteilen heutzutage. So einfach ist das nicht. So einfach ist das nicht. Das sind wichtige Dinge, mit denen muss man sich mal befassen. Was auch immer dann das Resultat aus dieser Beschäftigung ist. Aber das einfach nur kategorisch wegzuschließen, das halte ich für einen ganz großen Fehler. Und ich glaube, wenn man diese Geschichte, über die ich rede, weiterverfolgt bis zur Gegenwart, dann erkennt man, dass in den letzten 200 Jahren oder so irgendwas ein bisschen schiefgelaufen ist. Und das sind zufällig, ist genau der gleiche Zeitraum, in dem dieses Magische abgeschafft wurde. Eben habe ich schon über die Aufklärung und die Industrialisierung gesprochen. Wir haben das aus unserem Leben verbannt. Und seitdem geht es dem Planeten Erde schlecht. Da könnte ja ein Zusammenhang bestehen.
Ja, es ist ja im Endeffekt so dieses Magische. Also, ich denke da jetzt so an meine Kindheit. Ich bin 55, ich weiß, ich habe damals Märchen geliebt, ne? Märchen aus aller Welt. Das gibt es ja heute auch immer weniger, ne? Heute machst du iTunes oder wie die da heißen, da kriegst du was erzählt und das sind eigentlich nicht so schöne alte Märchen, wo man so richtig träumen kann, sondern irgendwelche komischen Geschichten, wo dann irgendwelche, weiß ich nicht, Autos gegen ne, Häuser lebendig werden und
Roboter.
Lokomotiven.
Ja, genau. Ja, Märchen, genau. Also auch ein Zitat von Albert Einstein. Ich bin jetzt gar nicht so ein großer Einstein-Fan, aber ist jetzt Zufall. Der sagte doch mal, wenn Sie wollen, dass Ihre Kinder intelligent werden, lesen Sie ihnen Märchen vor. Wenn Sie wollen, dass Ihre Kinder noch intelligenter werden, lesen Sie ihnen noch mehr Märchen vor. Zitat Albert Einstein. Märchen sind ganz, ganz wichtig. Ich bin ein ganz großer Märchenliebhaber. Habe ich auch mal ein Buch darüber geschrieben, Volkspoesie über Märchen. Da geht es eigentlich darum, dass, also viele Märchen, die wir heute noch haben, die Grimmschen Märchen, gehen zurück auf germanische Mythen. Ja, also wenn man die Märchen liest, behaupte ich allen Ernstes, kriegt man eine sehr gute Vorstellung davon, wie diese alten Waldvölker, die Germanen zum Beispiel, die Welt wahrgenommen haben. Das ist so eine animistische, allbeseelte Welt. Wenn der Märchenheld durch den Wald läuft, dann spricht die Pflanze mit ihm oder sprechen die Tiere mit ihm. Und Naturvölker nehmen so oder so ähnlich die Welt wahr. Das ist für uns Vernunftmenschen vielleicht ein bisschen schwer verständlich, aber Native Americans oder in Südamerika, wo ich mal im Regenwald auf Indianervölker gestoßen bin, die sagen solche Sachen auch. Die sprechen die Sprache der Pflanzen, die sprechen die Sprache der Tiere. Für die ist das ganz normal. Wir modernen Mitteleuropäer kennen das aus dem Märchen, nur noch, muss man sagen, aber immerhin. Und deswegen bin ich ganz, ganz, mache ich mich ganz stark dafür, dass man Märchen liest, weil diese Welt, die darin auftaucht, ist keine erfundene Fantasiewelt, sondern es ist die Welt und Lebenswirklichkeit unserer Vorfahren. Die haben so oder so ähnlich die Welt wahrgenommen. Das, ne, das ist auch so ein animistisch-schamanische Weltanschauung eigentlich, in der diese Völker lebten damals. Auch da wieder, wenn man das heute erwähnt, Märchen als irgendwie Wirklichkeit oder so, dann heißt es ist ja Quatsch. Aber das sind relativ gängige Märchentheorien sogar. Die gibt es. Man hat neulich übrigens herausgefunden, dass einige der Märchen, auch die von den Brüder Grimm gesammelten, um die 6000 Jahre alt sind. Ja, genau. Mit phylogenetischen, mit, es ist egal, mit naturwissenschaftlichen Methoden sogar hat man herausgefunden, dass einige schon in proto-indoeuropäischer Ursprache überliefert wurden, das heißt um die 6000 Jahre alt sind. Das heißt auch noch weit vor den Germanen gab es manche dieser Märchen schon. Die Märchen sind wahrscheinlich das älteste in Sprache vorliegende, die älteste Überlieferung, die wir überhaupt haben, in Sprache vorliegend. Archäologisch ist es noch älter, aber die Märchen führen uns direkt in die ganz alte Zeit zurück. Nicht jetzt wortwörtlich. Ja, auch da haben viele dann irgendwie rumgeschrieben und es bilden sich immer Varianten von Märchen, ganz viele. Hänsel und Gretel gehen in den Wald, die gehen vielleicht woanders auch in die Heide oder in den Sumpf oder in die Wüste oder je nachdem, wo man gerade lebt. Märchen gibt es auf der ganzen Welt. Aber die Motive dieser Märchen, also die Kerngeschichte oder die Motive, die Hauptmotive daraus sind Tausende von Jahren alt. Und das ist unumstößlich, also das ist gerade der Forschungsstand.
Ja, das heißt, es ist ja ein bisschen immer wieder überliefert worden, erhalten geblieben. Was ist da sonst noch so aus der germanischen Kultur so erhalten geblieben? Das frage ich mich gerade. Das ist ja auch nicht alles. Die konnten ja auch nicht alles zerstören. Was ist denn davon heute noch so? Was haben wir denn davon noch in
Ja,
der
also
heutigen Zeit?
man kann natürlich alles nachlesen und so und sich dann Kraft seiner Imagination so in diese alte Zeit hineinempfinden. Aber eine Sache mit der ich mich zuletzt auch in dem Buch beschäftigt habe. Weißt du, zu Ritzen heißt das Buch, ein Buch über Runen. Wir machen auch viel Werbung, ne? Aber ich bin auch Autor und deswegen.
Darf alles sein, wir wollen ja auch nachlesen können.
Ja, genau. Also Weißt du, zu Ritzen habe ich ein Buch über Runen geschrieben. Und die Runen sind so, viele Leute benutzen Ru oder ne, benutzen Runen heute noch oder haben eine Kette oben mit einer Rune oder manche haben es auch tätowiert und so. Das sind alte germanische Zeichen. Die gibt es auch heute noch. Und das finde ich ganz schön. Das finde ich erstaunlich, dass diese uralten Symbole einfach sich relativ erhalten haben. Leider wissen viele nicht mehr so ganz, was es damit auf sich hat und oder hatte und wie man die eigentlich einsetzt. Denn mit diesen Zeichen muss man relativ vorsichtig umgehen, weil das sind eigentlich echt Zauberzeichen. Soll ich das einmal erklären? Ich versuche es einmal ganz kurz zu machen.
Ja, gerne.
Also jeder kennt wahrscheinlich Runen schon mal gesehen. Das sind vereinfacht gesagt die alten Schriftzeichen der Germanen, die haben damit geschrieben. Tatsächlich, die Germanen waren keine schriftlose Kultur, sondern haben mit Runen geschrieben. Aber die Runen waren nicht nur Schriftzeichen, sondern auch Zauberzeichen. Ganz wichtig. Mit Runen wurde nicht einfach profan geschrieben, ein Einkaufszettel oder so, sondern damit wurde gezaubert. Und theoretisch können wir das auch heute noch, weil wir ungefähr wissen, wie die Germanen das gemacht haben. Jede Rune, jedes Symbol steht nicht nur für einen Lautwert, so wie in unserer Sprache oder Schrift. Also wenn ich heute ein A schreibe, dann heißt das A. Das Symbol, das erkennt man dann, dann sagt man, aha, das ist ein A. Das hat den Lautwert A. Aber wenn die Germanen ein A geritzt haben, das sieht ein bisschen anders aus, die A-Rune, dann bedeutete das nicht nur A, sondern das bedeutete direkt ein ganzes Wort oder eine Vorstellung, die damit verbunden war. Denn dieses Zeichen A hatte auch den Namen Ansus und bezog sich auf die Asen, also ein germanisches Göttergeschlecht. Also, wenn ich dieses Zeichen geritzt habe, dieses A, dann meinte ich, dann war das eine Anrufung der Götter. Ganz anders als unsere Sprache heute. Und die Germanen haben mit diesen Zeichen, es gab 24 Zeichen in dem sogenannten älteren, in der älteren Runenreihe, 24 Zeichen, und jedes Zeichen hatte eine eigene Bedeutung. Zum Beispiel hat der altgermanische Bauer auf den Zaun, der um sein Gehöft war, eine Fehu-Rune geritzt, die hatte den Lautwert F. Der hat ein F da drauf geritzt. Aber das bedeutete zugleich Vieh. Und sollte auf magische Art und Weise das Vieh, das in diesem Zaun sich befindet, fruchtbar machen, dass sich das fortpflanzt und damit es mehr Milch gibt, sozusagen. Oder die Germanen haben mit Runen, ein anderes Beispiel wäre vielleicht noch, dass die hatten ein Runenbuchstaben in Anführungszeichen, das hieß TH. Ein Buchstabe, ein Zeichen für T, TH. Und das bedeutete T, so. Aber das hatte auch die tiefere Bedeutung Thurse. Ein Thurse ist ein Riese und wurde als krankmachendes Wesen wahrgenommen. Also konnte man mit dieser Rune, jetzt wird es zum Beispiel nämlich gefährlich, und da gibt es die alten Überlieferungen, wenn man diese Thursenrune geritzt hat, irgendwie auf ein Stück Holz zum Beispiel, und jemandem anders in die Kleidung getan oder unters Bett gelegt oder so, dann wurde er krank, weil das eine krankmachende Thursenrune war. Die Germanen haben mit ihren Schriftzeichen auf diese Arten und Weisen gezaubert. Es wurde Heilzauber betrieben. Gibt es ganz tolle runische Heilzaubersprüche, wie man mit Runen heilen kann. Aber eben auch Schadenzauber zum Beispiel. Auch das ist überliefert, wie man einen Kontrahenten krank macht oder so. Runen sind magische Zauberzeichen, die es bis heute gibt und die bis heute getragen werden von den Leuten. Leider wissen sie häufig nicht mehr genau, was damit eigentlich gemacht wurde, aber das ist für mich so ein Überbleibsel irgendwie. Ich habe auch, ich habe das extra jetzt abgezogen, weil das hier immer so klappert. Ich habe aber zum Beispiel, trage ich ein Runenamulett. Das ist ein Replik, ein Nachbau von einem Amulett, das man tatsächlich gefunden hat. Und da steht ich sage nicht genau, was da drauf steht, aber da steht in Runen geschrieben ein alter Heilspruch drauf. Das ein Ausschnitt ist Gibu Auja. Das heißt, ich gebe Schutz. Ja, das spricht nämlich, müsste man analysieren, genau eine Gottheit, und die gibt dem Träger dieses Amulettes Schutz. Die Germanen haben Schutzamulette, Zauberamulette getragen, in die Runen geritzt waren und diese Amulette haben dafür gesorgt, dass eben keiner dich krank machen kann oder dass dir keine, ne, dass dir kein Hexenschuss zugefügt wird oder ein Elfenschuss oder Bilvis-Schuss oder so. Sowas gab es damals alles früher. Und haben mit diesen Runen gezaubert. Und die Runen haben im Grunde jeden Lebensbereich der Germanen tangiert. Man hat sich auf Wagenräder, wenn man von A nach B oder der Ochse so einen Wagen gezogen hat oder so, dann hat man auf die Wagenräder eine Rune geritzt für eine gute Fahrt. Oder was habe ich denn noch für ein Beispiel? Ein schönes Beispiel wäre, das kann man theoretisch auch machen, wobei kann jeder machen, wobei man aufpassen muss, man darf sich nicht verritzen, denn dann kann es nach hinten losgehen. Die Germanen haben sich zum Beispiel Runen auf die Fingernägel geritzt, um vor bösen Angriffen gefeit zu sein. Zum Beispiel hat man sich die Naudis-Rune, die N-Rune, auf den Fingernagel geritzt. Naudis steht für Not. Und dann hat man sich diese N-Rune, Naudis-Rune, auf den Fingernagel geritzt, um Not abzuwehren. Ich bin geschützt vor Not. Also wenn man mal irgendwie eine wichtige Sache oder so hat oder sich in der Öffentlichkeit begibt oder so, dann kann man solche kleinen magischen Dinge, die aus alter Zeit stammen, vielleicht heute sogar noch ein bisschen in den Alltag mitnehmen. Das wäre ein Beispiel jetzt
Ja.
für, was hattest du gesagt? Naja,
Ja,
was es heute noch so
ist mir
gibt.
heute noch so, ha, genau, ja, da war ich mir gar nicht bewusst. Und es gibt ja auch oft schon mal, sieht man so alte Häuser, wo dann noch so was in Holzbalken so eingeritzt ist.
Ja, genau, über das Gehöft oder am Eingang einer Tür oder so, wenn man da die richtige Rune einritzt, dann schützt das das Haus, ne? Im magischen Bewusstsein zumindest. Ob heute die Leute dran glauben oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wer empfänglich für sowas ist, der kann sich mal umschauen, gucken, welche Rune geeignet wäre und kann die gerne über seine Tür schreiben. Und dann kommt kein böser Mensch oder kein böser Dämon oder so, der findet dann keinen Eintritt. Das sind alte Schutzzeichen oder können alte Schutzzeichen sein. Und so findet man, kann man durchaus auch wieder Verbindungen durch so, ich finde, das sind so, ich will nicht sagen alltägliche Sachen, aber das ist so einfach. Und man kann so in seinen Alltag wieder dieses alte Magische ein Stück weit zumindest reintegrieren. Das wäre mal ein Beispiel. Wobei ich hier auch, geht ganz viel. Ich mache mal jetzt einen kurzen Switch. Ich will das aber unbedingt einmal loswerden. Das ist jetzt auch wieder ein unschönes Thema. Ich will es aber loswerden, weil ich über Runen rede und über Germanen rede. Im 20. Jahrhundert, in der Zeit des NS-Regimes, wurden die Germanen und auch deren Sachen, so die Runen und so weiter, von den Nazis völlig korrumpiert und instrumentalisiert für diese menschenverachtende Ideologie. Mir ist das wichtig, das zu sagen, weil ich als Germanenforscher natürlich, habe ich auch schon mal gehört, wie Germanenforschung hier mit Nazis und so. Nein, die Nazis sind ein paar schlechte Menschen. Ich glaube, das wäre mal die harmloseste Formulierung, die sich auch so für diese alten Kulturen interessiert haben, aber auf eine völlig dämliche Art und Weise. Die haben die Germanen nämlich tatsächlich als diese kriegerische Herrenrasse irgendwie stilisiert, was die Germanen nicht waren. Das waren Bauern und keine Übermenschen, überhaupt nicht. Und haben diese Sachen eben auch gemacht. Und die Nazis haben zum Beispiel auch Runen verwendet, ne, in der Hitlerjugend oder dieses SS kennt man ja auch noch, was übrigens mit der germanischen Rune gar nicht so ganz übereinstimmt. Mir ist nur einmal wichtig zu sagen, das sollte jedem bewusst sein, der sich mit zum Beispiel den Germanen beschäftigt, dass es eine Zeit gab, in der die Menschen das korrumpiert haben und in den Dreck gezogen haben. Und ich finde es wichtig, sich davon total zu distanzieren. Und das eine hat eben mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Die Germanen können einem leid tun dafür, dass sie derart in den Dreck gezogen wurden. Und bis heute gibt es ja auch irgendwelche Neonazis oder so, die sich Runen irgendwo hinschreiben. Ne? Ich bin ganz sicher, dass der Zauber von damals bei denen nicht wirkt oder auf eine falsche Art und Weise wirkt. Und ich bin ganz sicher, dass man Runen und alle diese Dinge auf diese Art und Weise, nämlich mit irgendeiner rechten Verklärung, nicht verwendet. Also ich glaube, du und ich, wir sind uns einig, dass wir mit solchen Leuten nichts zu tun haben wollen. Das musste ich einmal loswerden. Das ist ein
Ja,
wichtiges Thema.
das ist ja immer das, was man daraus macht. Man
Ja,
kann ja alles Gute umkehren. Das ist ja,
genau.
es gibt ja immer diese zwei Seiten.
Ja,
Ja.
genau.
Da habe ich doch gerade noch eine Frage. Es gibt doch immer, also hier bei uns so gibt es diese Sternsinger, ne? Die zeichnen
Ja.
ja auch immer sowas ans Haus. Hat das was mit dieser Runentradition zu tun?
Nein, nein. Ich habe auch gerade an die gedacht, als ich über Runen geredet habe und übers Hausmalen. Da wollte ich irgendeinen schlechten Witz über die Sternsinger machen. Was ja auch eine nette Tradition ist, ne? Wenn die da so von Haus zu Haus gehen, ist ja eigentlich schön. Dann schreiben die aber darüber, mit Gott 2024 oder so steht dann da immer. Und die schreiben dieses, was steht denn da? CMB oder so. Ich dachte immer, das heißt Kaspar, Melchior und Balthasar, ne? Aber tut's nicht. Das heißt Christus, Bethlehem, ich weiß es nicht. Manche wissen das, ich weiß es gerade leider nicht. Die segnen das Haus. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Und wem das gefällt, der kann das auch machen oder machen lassen. Und vielleicht ist das Haus dadurch auch gesegnet. Keine Ahnung. Ich persönlich, aufgrund meiner Auseinandersetzung mit der Christianisierung, tue mich da immer relativ schwer mit. Ich will jetzt nicht so hart sein, aber ich mag es nicht, wenn man das an mein Haus schreibt. Also wenn das einer macht, auch bei uns, finde ich völlig in Ordnung und ich bin da auch nicht böse und ich halte mich dann auch nicht für verflucht in dem Moment. Aber also weil ich zu viele Missionsberichte von damals gelesen habe, habe ich irgendwie eine Aversion mittlerweile gegen dieses Christliche. Zumal die meisten Christen heutzutage ja auch gar keine Christen mehr sind, selbst wenn sie sich so bezeichnen. Denn das, was das Christentum an Lehre vorgibt, daran glauben die Leute ja gar nicht. Wenn die Leute ihre eigenen Bücher, wenn die Christen mal ihre eigenen Bücher da genauer lesen würden, dann würden die sagen, ach, so ganz toll finde ich das doch gar nicht. Womöglich, vielleicht täusche ich mich auch, ich will niemandem was wegnehmen. Aber die Natur ist diabolisch, ne, im Christentum. Und wenn jetzt ein guter Christ durch den Wald läuft, und das hört man ja ständig, ah, da kann ich durchatmen in der, und hier ist die Schöpfung, das ist teuflisch. Und wenn du die Natur verehrst, dann bist du ein Satanist. Das wäre nur ein Beispiel. Oder Untertanmachung der Erde. Oder wie ist denn die Stellung der Frau in dieser Religion? Verdammt nochmal. Also erstmal, Gott ist männlich, sein Sohn ist auch männlich. Maria Magdalena lassen wir mal einfach ganz unter den Tisch fallen. Es gibt nur Priester, das sind Männer. Im Evangelischen gibt es das auch noch ein bisschen anders, meinetwegen. Aber das ist doch total männlich dominiert. Es gibt die Erbsünde, unter der alle Menschen leiden in dieser christlichen Theologie. Die kommt von, weil Eva im Paradies da angeblich zumindest da diesen Sündenfall begangen hat. Martin Luther hat die Frau nur Männin genannt. Also ich persönlich möchte mit einer Institution oder Religion nichts zu tun haben, die frauenfeindlich ist. Man kann doch kein Christ sein oder evangelisch. Ich fange jetzt an zu lästern. Aber Martin Luther, auf den sich die, wenn man sagt ja heute, ja, ich bin ja nicht katholisch, die sind so streng, die Katholiken, sondern ich bin dann evangelisch, das gilt als gemäßigt oder so. Aber da muss man sich mal durchlesen, was Martin Luther so von sich gegeben hat. Er hat ja auch antisemitische Sachen von sich gegeben. Und zwar auf eine drastische Art und Weise, sodass man glaubt, das kann doch nicht Martin Luther gesagt haben. Hat er aber. Und frauenfeindlich, antisemitisch, und ich will damit nichts zu tun haben. Das ist einfach nicht mein Weltbild. Mein Weltbild entspricht, ist völlig. Also ist das Gegenteil davon. So, jetzt habe ich noch mal drauf rumgehackt. Ich befürchte, dass einige, die sich heute Christen nennen, gar keine Christen sind. Dann sollen die sich umnennen. Ne? Ich weiß es nicht. Auch da, vielleicht irre ich mich, vielleicht ist meine Analyse falsch, vielleicht liege ich daneben, dann entschuldige ich mich. In dem jetzigen Moment gerade sehe ich persönlich subjektiv das so.
Ja, und es darf sich ja jeder mit dem Thema auseinandersetzen. Und es gibt ja diesen Zusammenhang, ne? Vorher war Männlein, Weiblein gleich. Es gab die weisen Frauen und die Frauen wurden genauso angesehen und vererbt. So, und auf einmal waren das alles Hexen, ne? Böse, befleckt, ich weiß nicht was alles. Also das war ja auch, eigentlich hatte das ja auch so, man könnte es ja schon fast sagen, wie so eine Art Kultur, so, Frau, komm mal
Auf jeden
weg.
Fall,
Gibt
total.
jetzt nur noch das Männliche.
Ganz wichtiger Punkt, genau. So viel. Also im germanischen Polytheismus, also in der Mythologie der Germanen, gibt es ja auch ganz viele Göttinnen. Und weibliche Wesen spielten eine ganz große Rolle. Das gibt es so im Christentum erstmal auch nicht. Aber lassen wir das Christentum mal beiseite. Also bei den Germanen gab es. Wir haben aus der Antike schon überliefert von Zeitgenossen, dass die gesellschaftliche Stellung der Frauen bei den Germanen sehr hoch war. Das haben, weiß Gott, nicht alle Kulturen so. Und Es gibt sogar die Überlieferung von Frauen, die geradezu verehrt wurden, als Heilige verehrt wurden und als geradezu göttlich angesehen wurden. Das waren die von dir gerade angesprochenen weisen Frauen. Kann man so zusammenfassen. Die hatten, je nachdem, in welchem Bereich man sich aufhält, unterschiedliche Namen. Im Norden hießen die Völver. Oder es gibt historische Überlieferungen aus dem heutigen Deutschland. Eine Frau, die heißt Veleda oder Albruna. Solche Sachen gibt es. Das waren weise Frauen, denen man nachsagte, dass sie hellseherische Fähigkeiten hatten, dass sie zaubern konnten. Am Ende sind das die Schamaninnen. Bei den Germanen werden vom germanischen Schamanentum die Träger dessen waren wahrscheinlich Frauen in erster Linie. Nicht ausschließlich, es gab auch Männer, die das konnten. Aber von den Frauen haben wir mehr Überlieferungen. Die Frauen waren in der germanischen Kultur so wichtig und hatten waren religiöse Spezialisten, so würde man das als Fachbegriff bezeichnen. Die spielten eine ganz große Rolle. Und ein paar Jahrhunderte später haben wir diese große Hexenverfolgung und Hexenverbrennung. Und da besteht ein direkter Zusammenhang. Die ehemals weisen Frauen galten jetzt als Hexen und Teufelsbuhlerinnen und Teufelspaktiererinnen und wurden dafür, ja, von der Kirche hingerichtet. Das waren aber Frauen, die besondere Fähigkeiten hatten, die naturverbunden waren, die über Heilkunde verfügten, die Hebammen waren. Und das alles wurde verteufelt.
Ja.
Da bin ich auch für, dass wir das mal ein bisschen, also, das muss
Ja,
man alles
naja.
aufarbeiten. Ich finde, das muss man aufarbeiten. Oder sich
Ja,
zumindest
und das
bewusst machen soll.
genau, das Bewusstmachen, ne? Weil viele sind ja begeistert von Hildegard von Bingen, die wir früher auch auf dem Scheiterhaufen gelandet.
Ja, so
Ne? Und man
ungefähr.
muss einfach mal sehen, was uns da für ein unglaubliches Wissen genommen wurde, weil es wurde ja nicht weitergegeben.
Ja, genau. Also genau, wir haben keine, die Überlieferungstradition wurde gebrochen. Zum Beispiel mit der Christianisierung. Wir haben heute keine lebendige Tradition mehr. Wir kriegen nicht von unseren Eltern beigebracht, wie die Götter in den Wäldern zu verehren sind oder welche Naturheilmittel man verwendet oder welche Rune man ritzt, um einen gewünschten Effekt zu haben oder überhaupt wie. Also wir leben in einer Kultur heutzutage, die diese Tradition nicht mehr hat und man ist, also eigentlich, ich will nicht zu finden. Und deswegen ist es auch wichtig, Bücher zu lesen oder nicht nur meine Bücher, sondern weil da können wir dann immer noch rausziehen, wie diese einstmals lebendige Kulturtradition denn aussah. Und ich würde versuchen, die irgendwie ein Stück weit wiederzubeleben und wieder zu reintegrieren in unser Leben. Das ist natürlich nicht so einfach. Und man kann sich dabei auch sozusagen verlaufen. Man kriegt auch Informationen, die falsch sind. Muss man sich verhüten, damit man keinen Quatsch macht, sozusagen. Aber ja, mir ist daran gelegen, dass man muss sich damit intensiv auseinandersetzen und dann gewinnt man eben doch wieder etwas von dem Alten zurück. Den Eindruck habe ich. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kryptisch ausgedrückt.
Nein, nein, nein. Also ich denke schon, dass wir verwurzelt oder entwurzelt sind und uns wieder zurück verwurzeln wollen. Und ne,
Da
da
haben auch,
kann sich
ja.
jeder auf die Suche nach seinen Puzzleteilen im Endeffekt machen, ne? Weil es ist ja alles da.
Ja,
Ja.
auch da vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, auch hier, Goethe und Schiller haben, ja, wann war das so, 1800, sage ich mal, Pi mal Daumen, die haben schon entworfen ein Szenario für die Zukunft eigentlich. Das kann ich jetzt nicht im Detail skizzieren, aber diese Leute haben sich schon Gedanken darüber gemacht, wie man in der Zukunft wieder zurückfinden kann zu einer Art von Naturreligion. Die haben dann immer gesprochen von einer sogenannten pantheistischen Moderne. Pantheismus heißt wörtlich übersetzt Allglaube oder das ist die Vorstellung, dass alles göttlich ist. Pantheismus. Und die haben, das mache ich jetzt mal nur ganz kurz gesagt, dass wir es schaffen müssen, unser naturwissenschaftliches Wissen, was ja gut ist, wieder mit einem naturmystischen Wissen zu verbinden. Also zu erkennen, dass, also wenn ich einen Kirschkern einpflanze, dann wächst daraus ein Baum. Das kann ich jetzt naturwissenschaftlich betrachten. Ja, da sind die Gene, das ist dann, und dann läuft das irgendwie so. Kann ich jetzt nicht im Detail. Genetisch kann man das dann nachverfolgen. Ja, ist richtig. Aber wir müssen auch naturmystisch verstehen, dass es ein Wunder ist, dass in diesem kleinen Kern, den ich einpflanze, ein Baum wächst, der 1000 Jahre alt wird. Denn die Naturwissenschaften, sie können beschreiben, wie das abläuft. Aber sie können nicht erklären, warum das abläuft. Da müsste dann die Geisteswissenschaft oder dann kann man mystisch werden. Dann hat man, dann muss man diesen rationalen Weg verlassen, der wichtig ist. Dann muss man ins Mystisch, dann geht man ins Gefühl. Goethe hätte gesagt, man muss dann ins Gefühl gehen und sich in die Dinge hineinempfinden und auch hineindenken, um sie von innen heraus kennenzulernen. Also Naturwissenschaft einerseits, aber auch naturmystischer Zugang ins Innere der Dinge. Nicht nur den Baum von außen rational betrachten, da ist der Baum, den kann ich jetzt beschreiben, sondern auch, weil wir alle Lebewesen sind, irgendwie, ich kann es nicht gut beschreiben. Goethe hat gesagt, sich mit dem Gegenständen, mit einem Baum zum Beispiel, innigst vertraut machen, quasi sich identifizieren, wie es ist, ein Baum zu sein. In die Wälder, in die Welt und in die Wälder sich hineinempfinden. Eins sein mit den Dingen. Nicht kritisch rational davorstehen, das ist so das Objekt, das ich untersuche, sondern reingehen, Teil sein davon. Alles ist eins und wir Menschen sind ein Teil davon. Und das müssen wir verstehen.
Ja, wieder zurück in die Verbindung gehen, ne?
Ja,
Ja,
genau.
von der Trennung in die Verbindung.
Also nicht diese Naturwissenschaften oder so aufgeben und das alles, auch unseren Fortschritt. Es ist ja toll, auch von A nach B fliegen zu können. Man muss das nur nicht den ganzen Tag und immer machen, aus nichtigen Gründen, ne? Aber weiß ich nicht, wenn man irgendwie was erforschen will oder so, dann ist ja gut, wenn man den Kontinent wechseln kann. Also Technik ist ja auch gut. Aber nicht diese Überbetonung dessen, sondern, also nicht die, ich weiß nicht mehr, ich wollte irgendwas sagen, habe ich jetzt vergessen. Den Mittelweg finden. Einerseits von mir aus Fortschritt. Klar, das ist gut, wenn da jemand irgendwie noch was rumbastelt, technisch oder so. Aber andererseits auch wieder zurückfinden in das Naturgefühl. Wir sind Naturwesen. Der Mensch ist ein Naturwesen. Und wenn wir das vergessen, dann geht es nicht lange gut. Deswegen müssen wir uns unbedingt wieder erinnern, wie es in den alten Zeiten war, wie die Menschheit tausende von Jahren lebten. Das sind nämlich unsere Ahnen. Das sind nicht irgendwelche primitiven Leute, die da irgendwo mal irgendwas gemacht haben oder so. Das sind unsere Vorfahren. Am Ende sind übrigens alle Menschen miteinander verwandt. Und der Mensch hat Millionen Jahre lang in und mit der Natur gelebt. Und ein bisschen sollten wir uns daran zurückerinnern und das mehr wieder in unser modernes Leben integrieren.
Wow, ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Also, du hast mich da wirklich wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln gebracht und da auch noch mal bei manchen Sachen genauer hinzuschauen. Und ich meine, wenn hier so, ne, vor 200 Jahren im Endeffekt schon mal so die Idee entstand, frage ich mich, warum das nicht weiter verfolgt wurde.
Ja, es liegt alles vor, genau.
Ja, es ist alles da, es liegt alles vor, wir können alles nachlesen. Ja, wir
Vielleicht haben wir
können.
ja mit unserem Gespräch hier ein bisschen dazu beigetragen, sich wieder an
Genau, das.
das alte Naturgefühl sozusagen zu erinnern.
Ja, das hoffe ich, dass wir da ganz viele inspirieren und neugierig machen. Und ich glaube, die Sehnsucht ist einfach, die ist in jedem da, mehr oder minder. Und ne? Also ich kann nur jeden aufrufen, mal nachzulesen und mal nachzuforschen. Und man spürt ganz viel und uns sind ja noch Sachen vertraut. Ich denke immer, weißt du, wenn wir so am Lagerfeuer sitzen, das ist was, was wir irgendwie von früher kennen, das ist was Verbindendes, was Wärmendes, was, ne? Das steckt noch so in unseren Genen drin. Und ich glaube, da ist noch ganz viel und vielleicht darf da jeder mal so auf die Entdeckungsreise gehen.
Ja, genau. Also nach diesem Gespräch einfach mal rausgehen in den Wald.
Genau. Probiert es einfach mal aus und gebt uns mal eine Rückmeldung, ein
Ja,
Feedback.
sehr gerne, auf jeden Fall.
Sowas finde ich immer spannend. Und
Ja.
ja, denk mal, wer vielleicht mehr wissen möchte, der steigt da einfach mal ein. Du hast eine tolle Homepage, da ist ganz viel. Kann man sich austoben und nochmal ganz viel nachlesen. Und ja, ich glaube, wir haben viele neugierig gemacht. Also Ich bin da schon neugierig. Ich werde noch mal nachlesen bei einigen Sachen.
Ja, freut mich.
Ja, in diesem Sinne, ich danke dir sehr für deine Zeit
Bedanke
und
mich auch. Danke.
euch allen viel Spaß und lasst uns mal wissen, was das so bei euch ausgemacht hat. Bis
Danke.
dann, ciao.
Wiedersehen.